ARD.
So eine Filmszene, ne, in der der Held eine Bombe entschärft. Da gibt's ja dann das rote Kabel oder das blaue oder das schwarze Kabel. Aber wie wäre das in der Realität? Also hätten die Kabel nicht wahrscheinlich eher alle die gleiche Farbe? Weil wer würde sich diese Mühe machen, da extra unterschiedliche Kabelfarben zu besorgen? Und wenn man die Person ist, die tatsächlich diese Bombe entschärfen müsste, wie sicher ist man sich denn da, wenn man da einen Draht in der Zange hat? Also zu wie viel Prozent weiß man, okay, das ist jetzt richtig, was ich mache? So eine Frage kann man sich doch auch mal stellen. Ich wollte ja schon immer mal mit einem Entschärfer telefonieren. Und wenn ihr auch gerne mal solchen Fragen nachhängt und Lust habt, sie tatsächlich auch beantwortet zu kriegen, dann seid ihr hier ja wohl mal genau richtig.
Comsi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Auch in dieser Woche werden wieder ahnungslose Fachkundige für eure Duschgedanken dran glauben müssen. Nur, wo rufen wir heute an? Das hängt natürlich an eurer Frage. Worüber habt ihr möglicherweise vorhin nachgedacht, als der Conditioner eingewirkt hat? Sagt es mir. Sprachnachricht an mich. Instagram.com/Konsi_Quent. Konsi mit C und dann Quent, Quent. Sonst wäre es einfach nicht kompliziert genug. Mach mal uns nichts vor. Die erste Frage heute kommt von Kim.
Hallo Konsi, hier ist die Kim. Es heißt ja immer, entweder man hat Stil oder eben nicht. Aber wonach entscheidet sich das denn, ob ich jetzt Stil habe oder nicht?
Saugute Frage. Dankeschön, Kim. Also, habt ihr beim Wort Stil auch immer sofort so eine Audrey Hepburn im Kopf? Die hat so einen Sonnenhut auf und zieht dann ihre Sonnenbrille so langsam ab, während sie sich vorstellt oder so? Cool, aber auch so ein bisschen steif. Wie jemand, der sich zum Mittagessen so einen kleinen Salat bestellt und dann die Cocktailtomate mit Messer und Gabel erstmal halbiert und dann schön viel Körperspannung und dann die Gabel verkehrt rum, auch ist wichtig, in den Mund reinbuxieren. Also solchen Leuten unterstellt man gleich einen gewissen Stil. Aber ist das denn auch so, möchte man mal kritisch hinterfragen. Weil, muss es immer das Kostümchen sein? Oder geht vielleicht auch eine Leo Leggings und ein Jutebeutel. Am Ende geht es ja wahrscheinlich darum, dass man weiß, was zu einem passt und dann keine offenen Fragen lässt und alles stimmig ist. Hätte ich jetzt mal vermutet. Und dann gäbe es wahrscheinlich auch noch zu unterscheiden, ob das jemand einmal hinkriegt und einmal gut aussieht oder regelmäßig. Und erst dann wird dann wahrscheinlich ein gewisser Stil attestiert. Ich finde es ganz interessant, weil ich kann eigentlich nicht hundertprozentig sagen, was Stil genau bedeutet, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn gerne hätte. So, wir holen uns jetzt mal ein bisschen Schleue dazu. Diana Weiß ist Professorin für Modejournalismus und unterrichtet zum Beispiel auch Modetheorie und sie stellt sich solche Fragen also beruflich. Ich habe sie mal angeschrieben und ich habe ihre Nummer bekommen.
Hallo.
Hallo Diana, ich grüße dich, hier ist Konsi.
Hi.
Bin ich mal ekelhaft pünktlich oder was?
Nee, alles gut. Ich habe deinen Anruf erwartet.
Sehr gut. Hi, wie schön, dass du Zeit hast für mich und den Podcast. Und ich bin mir sicher, du hast was Geistreiches dazu zu sagen. Und ich stelle die blöden Fragen dazwischen.
Ich hoffe es.
Okay, das kriegen wir hin. Also es ist ja so, Kim hat gefragt, worauf Stilempfinden genau beruht. Weil es heißt ja immer, entweder man hat Stil oder man hat keinen Stil. Mhm. Und um Stil überhaupt haben zu können, welche Eigenschaften braucht man denn da? Was würdest du sagen?
Ja, also ich habe darauf eigentlich zwei Antworten. Ich würde einerseits sagen, Stilempfinden ist ein Talent. Es ist irgendwie ein angeborenes Talent, so wie manche Menschen musikalisch sind. Andere Leute können, was weiß ich, schnell laufen oder schwere Gewichte heben. Können manche Leute sich einfach gut anziehen und gut stylen. Und das ist ein Talent, was sie besitzen und was ihnen große Vorteile bringt im Leben. Und wenn man dieses Talent nicht besitzt, kann man es auch nicht wirklich lernen, man kann es aber ganz gut imitieren. Und das ist ja das Schöne an der Mode, dass sie sich eigentlich immer über Nachahmung fortsetzt und fortschreibt. Und ich glaube, da deckt sich dann auch beides wieder miteinander, weil ich glaube, Leute, die ein gutes Stilempfinden haben, sind vor allem sehr gute Beobachter und Beobachterinnen und gucken sich halt ganz genau und sehr aufmerksam an, was überall um sie herum passiert. Und das schließt halt vieles mit ein, so wie die gesamte Popkultur, die Kunst, ne, was gerade so läuft. Die interessieren sich einfach für Dinge, die gerade passieren und sind halt aufmerksam, was die Ästhetik angeht.
Jetzt muss ich erstmal nachfragen, wenn du sagst, die können sich auch gut anziehen und stylen. Das war quasi also deine Definition von Stil, oder? Man ist gut angezogen und ist gut gestylt für die Augen anderer. Oder für die eigene.
Ja, also da kommen wir, genau, da kommen wir jetzt eben zum zweiten Punkt. Was ist denn guter Stil? Also was soll das bedeuten? Jemand ist gut angezogen oder jemand hat einen guten Stil. Und das ist halt sehr schwierig, diese Frage zu beantworten.
Ja.
Weil da sind wir ja in der philosophischen Disziplin der Ästhetik, wo es um so Fragen geht wie, was ist Schönheit? Was ist Kunst? Und seit tausenden von Jahren scheitern die Philosophen daran, das zu definieren. Deswegen kann man auch nicht definieren, was guten Stil ausmacht, weil sich das ja auch dauernd ändert. Weil der Stil, er funktioniert ja auch analog zur Mode. Und die wechselt nun mal. Und Dinge, die zu einer Zeit als stilvoll gelten, können als ganz schrecklich geschmacklos gelten, schon wenige Jahre später.
Schade, ich hätte jetzt gerne eine Minute eingeräumt, dass du mal kurz die Definition der Schönheit hier raushaust. Aber ist augenscheinlich schwieriger. So, vielleicht fangen wir nochmal da an bei diesem Satz. Entweder man hat Stil oder man hat keinen Stil. Ist es denn 100 oder 0? Oder gibt es auch eine Dosierung?
Natürlich, also es gibt auch Mischformen, ja, wie bei allem. Also so, es gibt sowieso guten Stil in verschiedenen Ausprägungen. Also es gibt halt eine sehr klassische Vorstellung davon, dann gibt es halt eine modernere Vorstellung. Also das ist ja sowieso ein breites Feld und man kann sich halt irgendwo dort positionieren, weil letztendlich sind das alles Dinge, die sozial ausgehandelt werden. Also Leute, ne, sind irgendwie dann einer Meinung, dass eine bestimmte Sache halt gut ist und als hochwertig zu bewerten ist, weil es sind ja keine handfesten Kategorien und es wechselt dauernd. Und deswegen, das, was ungerecht daran ist, dass nicht alle Personen den gleichberechtigten Zugang zu diesem Wissen darüber haben, was guter Stil ist, weil es viel mit Bildung zu tun hat.
Jetzt sind wir natürlich ganz schön theoretisch. Hast du vielleicht ein Beispiel? Wer hat denn für dich Stil?
Also das finde ich jetzt so total schwer zu sagen. Aber weil ich sie jetzt ganz gerne gesehen habe in den letzten Tagen, ich würde sagen, Kamala Harris hat Stil. So wie die jetzt gerade auftritt, das beeindruckt. Ich glaube, das gefällt den Leuten auch. Und sie kann halt ihr ganzes Auftreten, es geht ja nicht darum, wie eine Modepuppe rumzulaufen, sondern alles gehört ja dazu, wie sie auftritt, ihre Frisur, ihr Make-up, wie sie angezogen ist. Und das setzt sie ein natürlich, um jetzt die Sympathien der Leute zu gewinnen.
Wobei natürlich Kamala Harris, ja, darum geht es ja in ihrem Fall auch, die Sympathien der Leute gewinnen. Das heißt, sie muss ja sich mit den Augen anderer anschauen. Und da braucht es natürlich, also zumindest von der Stylistin oder von ihr selbst, das wissen wir natürlich nicht so genau, ein gewisses empathisches Vermögen. Wie wird diese Frau gelesen? Und so kehrt man das nach außen. Ist das so?
Naja, empathisch ist so ein bisschen, ja, man fühlt es dann oder lernt man es halt einfach, wenn man zum Beispiel jetzt die Kampagne von Kamala Harris, soweit man das jetzt schon sagen kann, ist ja sehr stark auf die Gen Z zugeschnitten, also auf eine junge Zielgruppe und benutzt halt die ganzen Codes, die halt diese Zielgruppe mag und versteht. Und ich weiß nicht, ob das so viel mit Empathie zu tun hat. Das ist einfach eine spezifische Form von Wissen, die man hat, wenn man halt viel Zeit auf bestimmten sozialen Netzwerken verbringt und an einer bestimmten Form von Massenkultur teilnimmt gerade.
Also man kann es nicht kopieren, sondern man muss es schon auch leben.
Ja, also ich glaube, das ist die Voraussetzung, genau, weil diese ganzen Trends gerade heutzutage, ne, auf Social Media, die sind ja so kurzlebig und es kann so schnell sich ändern. Es ist quasi ein Vollzeitjob überhaupt, die ganze Zeit das alles zu durchdringen und mitzubekommen, was alles gerade passiert. Das ist auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren viel aufwendiger geworden. Ich glaube, es war früher einfacher, guten Stil zu haben oder so, ne, als gut gekleidet durchzugehen in bestimmten Kreisen. Heute ist es viel aufwendiger.
Oh, interessant. Wenn das so viel mit dem Außen zu tun hat und wenn da die Gesellschaft irgendwie einen eigenen Blick drauf hat und alles sich immer verändert, was ist denn im Moment quasi, was würde man, also kann man da irgendwas rauspicken, wo man sagen könnte, ja, das schieben wir eher mal auf die Seite stilvoll?
Huch, ja, also ich finde das ganz schwierig, weil ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, also 2024, glaube ich, ist ja das Wissen auch größer darüber, dass so Kategorien wie stilvoll und stillos ja auch ausgrenzende Kategorien sind. Mhm. Und dass sie auch viel mit anderen sozialen Grenzen zu tun haben, Klassengrenzen zum Beispiel. Also ne, als schlechter Geschmack wird häufig Leuten zugesprochen, die jetzt bildungsfern sind und nicht so viel Geld haben. Und wohlhabende Leute, gut gebildete Leute gelten eher als stilvoll. Und daran sieht man halt, dass da bestimmte gesellschaftliche Machtverhältnisse abgebildet werden. Und wir wollen natürlich niemanden ausgrenzen. Und deswegen würde ich sagen, ne, jeder, der sich selbst wohlfühlt mit der Art, wie er oder sie sich anzieht, hat auch einen guten Stil.
Das ist ja ein guter Punkt. Sich selbst wohlfühlen damit. Das heißt also, Stil kommt von innen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass es sowas wie einen seelenlosen Stil gibt. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Es gibt Leute, die sind total perfekt gestylt und man muss auch wirklich sagen, es sieht toll aus, aber sie vermitteln trotzdem nicht richtig was, weil sie nicht wirklich dahinter stehen. Und das ist häufig eben auch bei so Celebrities der Fall. Die werden halt angezogen von anderen Leuten und die suchen es nicht selber aus. Und das ist ja der Grund, warum zumindest eine Zeit lang die Influencer-Kultur eben so populär war, weil es darum ging, das sind die Sachen, die ich wirklich selber anziehe und um Outfits, die eine Person selber zusammengestellt hat. Und das ist, dafür braucht man halt mehr Stilempfinden, als sich einfach die allerneuesten Luxusklamotten umsonst sponsern zu lassen und von einer Stylistin zusammenstellen zu lassen.
Ich überlege gerade, was das für den Beruf der Stylistin bedeutet. Da musst du ja richtig, richtig gut sein, dass du die andere Person so gut kennst, dass du die anziehen kannst, sodass sie aussieht, als hätte sie sich selbst angezogen.
Ja, auf jeden Fall. Also wow. Das ist kein anspruchsloser Job. Personal Styling ist, glaube ich, eine sehr interessante Branche. Ich glaube, die wissen viel über Mode und über Stil und auch über das Privatleben ihrer Klientinnen.
Krass. Aber es ist interessant, weil das wollte ich dich eh fragen. Ich habe nämlich letzte Woche, habe ich noch hier in der Folge erzählt, da bin ich durch Baden-Baden gelaufen. Ich habe jemanden in einem Trenchcoat gesehen und der sah total verkleidet aus. Und ich habe mich gefragt, woher weiß ich denn, dass diese Person verkleidet aussieht? Was steht mir das denn zu? Aber warum war das für mich so seltsam oder nicht so stimmig?
Na, vielleicht lag es ja auch am Trenchcoat. Das ist ja so ein bisschen Klischee, dass wenn so ein Detektiv irgendwie so undercover ist, verkleidet, dass er dann Trenchcoat anzieht. Vielleicht hast du da sowas assoziiert. Hat der denn noch einen falschen Schnurrbart angeklebt?
Hut auf? So nah war ich nicht dran, aber ich hätte es gerne gecheckt. Jetzt, wo wir gerade so beim Trenchcoat sind, kannst du selbst für dich persönlich sagen, boah, ey, bestimmte Kleidungsstücke finde ich jetzt selbst nicht besonders stilvoll, weil ich habe gerade gedacht, wo du gesagt hast, reich versus arm, und dann habe ich an Dieter Bohlen gedacht und habe gedacht, der hat trotzdem keinen Stil. Aus meiner Perspektive mit seinem Camp David Gedöns.
Ja, darüber hat ja Pierre Bourdieu sehr viel geschrieben, in die feinen Unterschiede. Ne? Es gibt ökonomisches Kapital, es gibt Geld und dann gibt es Bildung, und Dieter Bohlen ist halt ein typisches Beispiel für einen neureichen Stil, weil man dann nämlich genau das sagt, was du sagst, der hat zwar viel Geld, aber der hat halt keinen Geschmack so. Deswegen also, ne, überschneiden sich halt diese beiden Kapitalsorten auch nur bedingt. Also man kann auch guten Stil haben, ohne reich zu sein. Das ist das Gute daran. Man braucht nicht unbedingt viel Geld, um guten Stil zu haben, aber Geld macht es einfacher. Ich meine, was macht Geld nicht einfacher?
Das ist wahr. Ich finde das super interessant, weil eigentlich im Endeffekt, ich habe natürlich die absolute Antwort hier gesucht und sage, was ist Stil oder wann hat man Stil, wann hat man keinen, und du sagst, sowas gibt's nicht, der eine Stil, sondern wenn, dann ist es halt von der Gesellschaft vielleicht irgendwie gerade schön gelesen.
Genau, also es gibt immer wieder so Versuche, das zu definieren, was heißt sich der Stil der Pariserin, zieht dir irgendwie einen gestreiften Pulli an und einen Trenchcoat und schminkt dir die Lippen rot und dann bist du immer perfekt angezogen. Das sind halt immer nur Momentaufnahmen so, und ich finde es halt eh blöd, Leute auszugrenzen. Weil es gibt viele verschiedene Arten, einen Stil zu haben.
Man will schon Stil haben, das ist absurd, oder? Ich meine, warum wünschen wir uns das so sehr? Da geht es wahrscheinlich dann schon so, wie du sagst, auch um so Akzeptanz, dass man dann irgendwie auch...
Natürlich, also es geht um soziale Akzeptanz, aber natürlich ist es halt einfach ein hoher Wert. Wie gesagt, es ist wie Schönheit oder wie Kunst. Ich meine, wer strebt nicht danach? Aber alle wollen halt, dass andere einen gut finden. Genau, also jeder möchte gut gefunden werden von anderen Leuten. Das ist ganz normal. Und Stil ist halt ein Mittel, sich vorteilhaft zu präsentieren seiner Umwelt.
Ich frage mich, ob in Stil auch so, wenn wir so drüber reden, auch so ein bisschen Konservatismus auch manchmal noch ein bisschen mit drin steckt. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, ob das nicht nur ein kleineres Wagnis sein kann, weil Lady Gagas Fleischkleid war laut und wild.
Ja, genau.
Aber ob wir das jetzt als stilvoll deklarieren können, weiß ich, sag du es.
Naja, da sind wir halt dann bei diesem Begriff Quiet Luxury und so, der auch letztes Jahr ja große Schlagzeilen gemacht hat. Das, es gibt halt so gewisse Stilcodes der Oberklasse, die halt sehr zurückhaltend sind. Wenn man jetzt so an die britische Royal Family zum Beispiel denkt, ne, die sind immer stilvoll angezogen auf eine bestimmte Art. Also sehr leise, immer hochwertig, so, ne, aber heischen jetzt nicht um Aufmerksamkeit. Frauen zeigen nicht zu viel Haut und so. Männer sind konservativ angezogen, Anzug. Und das meint eben damit, wenn ich sage, dass so die Vorstellung von Stil halt auch andere Machtverhältnisse widerspiegelt. Das ist halt ein konservativer Stil der Oberklasse, und so in Anführungsstrichen Unterklassen-Styles werden halt eher als stillos empfunden. Also es ist immer so klassisch das, was halt bunt ist, was halt glitzert und so. Und was Leute aber auch tatsächlich glücklich macht so. Also Bourdieu sagt, die Unterklasse hat halt ein sehr emotionales Verhältnis zu ihren eigenen Gegenständen. Also die fühlen halt auch wirklich, wie die sich anziehen, und das ist was sehr Schönes. Und die Oberklasse hat immer so eine Distanz zu allen Dingen.
Faszinierend. Diana, du hast mich durchgespielt gedanklich. Ich habe so viel, worüber ich jetzt nachdenken muss.
Cool.
Was schreibst du noch in dein Buch, was wir jetzt heute nicht besprochen haben?
Naja, es geht vor allem auch um die Anfänge der Mode und dann die ganze Entwicklung, also was es so für historische Vorbedingungen dafür gibt, dass die Mode jetzt heute so ist, wie sie ist. Also es ist sehr spannend, es ist auch ein bisschen wie The Crown, weil es geht tatsächlich sehr viel um Königshäuser. Sehr viel europäische Königshäuser kommen darin vor. Das habe ich alles recherchiert.
Alright, das Buch kommt?
Wollen wir hoffen, ne, dass alles gut läuft, dann nächstes Jahr, 2025.
2025, dein gutes Schreiben, Diana. Dankeschön.
Dankeschön.
Und danke für deine Zeit und fürs Erklären.
Ja, gerne.
Liebe Grüße.
Okay. Tschüss.
Kim. Wir können also festhalten, Stil ist ein angeborenes Talent. Man muss ein guter Beobachter sein und wissen, was zu einem passt. Also wir können es vielleicht einfach so als Wahrnehmungsstärke vielleicht zusammenfassen. Lassen wir das gelten? Ach, ich sag einfach ja. Und ich bin mir sicher, Kim, jemand, der sich wie du so eine wache Frage stellt, ist nicht weit weg von einem gewissen Stilempfinden. Bin ich mir sicher. Ihr schickt weiter wache Fragen an meinen Instagram-Account. Papa Alex hat euch ja auch den Link nochmal eingesungen. Ja, ja, der Alex kommt auch noch. Los geht's.
Konzi-Unterstrich-Quent, das Instagram-Event.
Das ist wie so eine Art Zwischenspiel. Lieben wir. So, Jake hat auch eine Frage durchgeschickt, weil Jake hat das mit der Sprachaufnahme aber so gar nicht funktioniert. Deshalb ausnahmsweise lese ich das mal vor, was er nochmal nachgetippt hat. Also Jake schreibt, er sitzt gerade in einem Online-Seminar mit dem Titel Fühl dich wohl in deiner Haut. Und im vierten Kapitel kommt jetzt die Passage, in drei Schritten fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser. Und jetzt fragt er, wie fühlt sich denn eigentlich ein Fisch im Wasser und wer kann das überhaupt sagen? Dankeschön, Jake, auf alle Fälle schon mal für die Nachricht. Wie ein Fisch im Wasser. Also ich finde, das klingt schon so ein bisschen nach Verkaufshülse auch, oder? Das ist so schön blumig. Man kann es ja auch nicht überprüfen und da kann man einfach wunderbar mit erzählen. Das haben wir ja immer gerne. Du, ich sag's dir, Biggie, seitdem ich mir morgens und abends reines Quecksilber reinspritz in die Vene, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser, gell? Super, solltest du auch machen, nur 56,99. Ja, ja. So, wobei natürlich bei diesem Spruch auch die Frage ist, was für ein Fisch in was für einem Wasser? Also reden wir jetzt von so einem drahtigen Lachs, der gerade den Flusslauf in Alaska hochhechtet oder von so einer vom abgewaschenen Sonnenöl halbbetäubten Sardelle, die gerade an der türkischen Riviera dem Robert in seiner Speedo von 85 beim Baden zuschaut. Fischgefühl ist ja unter Umständen eben nicht gleich Fischgefühl, oder? Aber was weiß ich schon? Ich würde vorschlagen, wir fragen mal bei Leuten nach, die dem Fisch am nächsten kommen. Und das sind ja wohl Meerjungfrauen und Männer. In Karlsruhe-Durlach gibt es einen Verein, die Aquanauten, und die schlüpfen gerne mal in eine Flosse und schwimmen dann wie Ariel durch Schwimmbecken durch. Und fahrlässig, wie sie waren, steht auf der Website die Telefonnummer der ersten Vorsitzenden. Sie heißt Karin Heidmann und die rufen wir jetzt mal an.
Bitte?
Hallo Frau Heidmann, mein Name ist Konstantin Zöller, ich arbeite beim Radio und ich habe Ihre Nummer im Internet gefunden. So schlimm ist es. Ich bin schon richtig bei Ihnen, ne? Bei den Aquanauten.
Ja, sind sie.
Sehr gut. Störe ich Sie gerade?
Nee. Also die Hintergrundgeräusche von meiner Katze sollten Sie nicht irritieren.
Wunderbar. Frau Heidmann, es ist ja so. Also ich habe hier einen Podcast, der heißt Konzi Calling und mir schreiben Leute oder schicken Sprachnachrichten mit Fragen, die sie so beim Zugfahren haben oder beim Spülen oder so. Und diese Fragen verdienen eine Antwort, finde ich. Und Jake aus Schorndorf saß in einem Online-Seminar und da kam der Satz, also das Seminar ging um sich wohlfühlen in seiner eigenen Haut und da kam der Satz drin vor, in drei Schritten fühlst du dich wie ein Fisch im Wasser. Und er fragt sich, wie fühlt sich denn ein Fisch im Wasser? Und ich dachte, wenn, dann frage ich bei Ihnen nach. Und das ohne Vorwarnung. Sie dürfen mich jetzt hassen, aber ist okay.
Ob ich sie hasse, weiß ich nicht. Das dauert lange, bis ich mir da so eine Meinung bilde. Aber interessante Frage.
Gell?
Wie fühlt sich ein Fisch im Wasser? Schwerelos? Leicht, beweglich, ja, das fällt mir noch dazu ein, frei, bis die Luft ausgeht.
Das Problem hat der Fisch normalerweise nicht, Sie schon eher wahrscheinlich, wenn Sie in der Flosse stecken.
Ja, wobei ich bin keine Meerjungfrau, also das sind die jüngeren Mitglieder unseres Vereins, ich bin Taucherin. Aber es ist ähnlich. Also ich würde mal sagen, ich kann Ihnen gerne auch einen Kontakt zu einer begeisterten Meerjungfrau verschaffen. Die kann Ihnen auch was dazu sagen.
Das können wir gerne machen. Solange kann ich Sie mal fragen. Ist es das Gefühl, was man haben will? Also dass man wirklich so frei, leicht wie ein Fisch im Wasser ist? Macht man deshalb Mermaiding, sagt man ja international. Ich weiß gar nicht, wie man hier sagt.
Also beim Mermaiding, weil ich selber nie gemacht habe, kann ich es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also beim Tauchen kann ich es nachvollziehen. Also das ist halt etwas, was das die Ruhe auch, ne? Mhm. Beim Mermaiding ist es, glaube ich, tatsächlich auch das Gefühl, sich wie ein Fisch bewegen zu können. Mhm. Frei zu sein und schwerelos zu sein, ja. Das ist, glaube ich, bei denen auch sehr stark vertreten.
Also das hängt nicht zwangsläufig zusammen, können wir rausarbeiten. Also dass man diesen Bewegungsablauf macht wie ein Fisch im Wasser oder eben einfach nur wie ein Fisch unter Wasser ist und quasi so isoliert auch.
Ach ja Gott, das ist jetzt interessant formuliert.
Mhm, danke. Das ist,
weil also die Mermaids bei uns, die starten ja vom Beckenrand, ne? Und die ziehen sich ihre Schwanzflosse an, sind in ihrer Flosse drin und fangen an zu schwimmen. Mhm. Beziehungsweise zu tauchen. Wir Taucher haben in der Regel einen etwas längeren Weg, aber sobald wir dann das Wasser erreicht haben, fühlen wir uns eben auch sehr schwerelos und von sehr viel Last befreit. Mhm. Im engeren wie im weitesten Sinne.
Okay, verstehe. Und was ist der Grund, warum Sie das Tauchen so lieben? Also ist es das, dass man dann quasi einfach
es ist das. So es Freiheit? Ist die Ruhe. Ja, es ist die Schwerelosigkeit. Es ist das, ja, man kommt einfach total runter, ne? Also man beschäftigt sich mit völlig anderen Dingen. Man schaut sich um, man sieht was und man freut sich, dass man sich tatsächlich sehr frei bewegen kann.
Wenn Sie jetzt Trainerin sind von Mermaids und Meermännern, also was steht denn da so auf dem Trainingsplan, hatte ich mich gerade gefragt, jetzt wo ich meine Trainerin dran habe.
Ja, also das eine ist natürlich Kondition und Technik. Mhm. Also es ist ja praktisch, wie die müssen natürlich auch ohne Flosse erstmal ein bisschen schwimmen, müssen sich warm schwimmen. Dann mit der Monoflosse wird dann, das ist ja wie der Delfin, Schwimmstil, ne? Nur mhm. ohne Armeinsatz. Mhm. Das heißt, die müssen diese Wellenbewegung von den Fingerspitzen bis in die Schwanzspitze, das müssen sie üben und verinnerlichen. Und das wird natürlich auch geübt und es wird in der Regel dann auch mit verschiedenen Hilfsmitteln geübt. Also liegen dann Gegenstände unten auf dem Grund oder sie müssen durch Ringe durchschwimmen oder Torpedos schießen. Also es sind so Spielzeugsachen. Mhm. Und dann gibt es noch so für Veranstaltungen so Kürübungen, ne? Also gemeinsames Flossenschlagen, ja, einfach so eine Art Wasserballett, ne?
Mhm. Frau Heidmann, Sie waren sehr hilfreich, vielen Dank und das ohne Vorwarnung. Da muss man erstmal auch ins kalte Wasser geworfen werden wollen und mit dieser schrecklichen Überleitung bedanke ich mich und sage alles Gute für Sie. Liebe Grüße nach Karlsruhe.
Sehr gerne, Herr Zeller, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles Gute.
Alles Gute, bis dann, tschüss.
Tschüss. Die Frau Heidmann. Das ist wieder so eine, die spontan ausgeholfen hat, ohne Vorbereitungen überhaupt und kannte noch nicht mal das Thema. Da haben wir jetzt auch schon einige in diesem Podcast. Ich sag ja nur, vorletzte Woche unser Aufzugentwickler, der Herr Panier, ist einfach immer geil, wenn die einfach so ad hoc raushauen. Frau Heidmann hat mir in jedem Fall auch die Nummer einer Meerjungfrau durchgeschickt, wie versprochen. Maja ist 14 Jahre alt und sie hat Bock, mit mir zu reden. Sie hatte bis eben Schule, aber jetzt hat sie wohl Zeit, sagt sie.
Hallo.
Hallo Maja, ich grüße dich. Hier ist Konzi von Konzi Calling.
Hallo Konzi.
Hey, vielen Dank, dass du mit mir sprichst. Das ist sau lieb von dir.
Ja, total gerne. Es ist immer schön, mit Leuten über was zu reden, was man gerne mag.
Super, cool. Ich freue mich, dass du Zeit hast und ich habe deinen Kontakt ja bekommen von der Frau Heidmann und die konnte nicht ganz weiterhelfen beim Thema, wie es ist, wenn man mermaidet quasi, sondern für sie war ja das Tauchen das große Thema und jetzt habe ich gedacht, ich kann bei dir noch mir die restlichen Infos holen, denn die Frage ist ja von Jake, wie fühlt sich ein Fisch im Wasser? So, was würdest du denn sagen? Wie fühlt sich so ein Fisch überhaupt? Also, er hat so ein Persönlichkeits- oder so ein Seminar belegt, wo es darum geht, ihm wird beigebracht, wie sich ein Fisch im Wasser fühlt und so soll er sich auch fühlen. Und jetzt war die Frage, wie fühlt sich so ein Fisch überhaupt?
Also, wie genau sich ein Fisch fühlt, kann ich nicht sagen, weil ich bin ja kein Fisch. Aber ich würde sagen, ein Fisch fühlt schnell. Ich finde, Wasser gibt einem auch immer ein Gefühl von Freiheit. Und ich persönlich würde sagen, ein Fisch fühlt sich auf jeden Fall schnell, habe ich vorhin ja schon gesagt. Und ja. gleitend durchs Wasser, glücklich. Also ich fühle mich auf jeden Fall immer glücklich, wenn ich in der Meerfrontflosse stecke und durchs Wasser schwimme.
Okay, also glücklich, das können wir doch auf alle Fälle schon mal nehmen.
Ja.
Machst du das, weil du dich wie ein Fisch im Wasser fühlen möchtest? Also warum Mermaiding?
Ich mache Mermaiding, weil mich einfach schon als kleines Kind hatte ich eine Flosse und bin damit immer rumgeschwommen. Und dann habe ich halt angefangen mit Training nehmen, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, weil ich war schon immer eine totale Wasserratte. Und ich mochte Wasser schon immer. Und mit der Flosse ist man einfach super schnell. Man fühlt sich wirklich wie eine Meerjungfrau. Man gleitet durchs Wasser, ähnlich wie ein Fisch auch. Und es gibt mir, wie gesagt, einfach ein Gefühl von Freiheit, mir macht es Spaß. Und dann habe ich eben auch angefangen, mit meiner Mom, also meiner Mom zu helfen beim Training geben, und es macht mir auch Spaß.
Und wie ist es, also wie muss man sich das vorstellen? Ihr kommt dann hin zum Training, ihr habt dann da eure Flosse schon selber dabei, wo kriegt man die überhaupt her?
Also man kriegt die Flossen aus dem Internet. Aha. Die meisten kommen aus Amerika, es gibt verschiedene Marken, je nach Präferenz, die können die auch vorher alle mal bei uns testen, also alle Marken, die wir halt besitzen. Und dann entscheiden die sich für eine Flosse und dann wird die bestellt und dann kommt die und dann haben die ihre eigene Flosse. Die meisten haben auch einen schönen Überzug, der ist dann bunt oder einfarbig mit Muster, das kommt ganz drauf an.
Okay, und dann zieht ihr die an und quasi und dann flitzt ihr durchs Wasser. Also wie lange dauert so eine Trainingseinheit überhaupt und wie fix und foxy ist man danach?
Also ein Training bei uns dauert jetzt eine Stunde, wir haben eine Stunde Trainingszeit, wir machen erstmal ein bisschen Aufwärmen an Land, dann schwimmen die sich ein bisschen ein ohne Flosse. Das dürfen die frei machen, wie sie wollen. Und dann geht's los mit der Flosse. Und dann machen wir eben verschiedene Sachen. Da machen wir Übungen mit Tauchen, mit Schwimmen, mit schönen Bewegungen, mit Spielen, auch ein bisschen Atemübungen. Genau, es geht eben aber vor allem bei uns darum, dass die Mädchen sich wohlfühlen, dass es ihnen Spaß macht. Es geht gar nicht so sehr um Leistung. Und dann geht es darum, dass sie sich einfach schön fühlen im Wasser, wie ein Fisch fühlen, schwimmen können. Und die Mädchen bei uns sind schon danach ziemlich fertig. Also die kommen schon aus dem Wasser und sind müde und fertig. Und ja, die meisten sagen auch im Training manchmal, dass sie Muskelkater hatten nach dem Training. Also es ist schon anstrengend.
Jetzt hat sich der Jake noch gefragt, ob man denn sich überhaupt fühlen will wie ein Fisch. Das weiß er ja gar nicht, wenn ihm das dabei gebracht wird in diesem Online-Kurs. Was würdest du sagen? Du kamst dem Gefühl jetzt schon am nächsten. Will man schon haben oder nicht?
Ich persönlich mache das nicht unbedingt, weil ich mich wie ein Fisch fühlen will, aber ich finde das Gefühl im Wasser toll. Und ich gehe mal davon aus, ein Fisch fühlt sich genauso. Also ja, man möchte schon wie ein Fisch fühlen, aber größtenteils macht man es wahrscheinlich auch aus der Motivation heraus, dass weil man Meerjungfrauen toll findet, weil man sich fühlen will wie eine. Genau. Und du kannst aber auch gerne mal bei uns vorbeikommen, dann kannst du dich auch selber wie eine Meerjungfrau fühlen oder wie ein Fisch oder was auch immer du willst.
Okay. Das ist eine Einladung. Ey, endlich fragt mal jemand. Finde ich mega. Vielen Dank, Maja. Ich glaube, ihr macht aber auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Wasserballett in der Art. Gibt es ja auch, ne? Also so Choreografien. Macht ihr das auch?
Ja, wir machen auch Choreografien. Das machen wir jetzt noch nicht so lange. Seit ungefähr 2 Monaten üben wir jetzt auch Choreografien, die am Anfang relativ einfach waren, jetzt immer ein bisschen schwieriger werden mit unterschiedlichen Elementen. Genau, also Choreografien machen wir auch. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Es ist halt auch schön mit den Flossen, mit den bunten Flossen und dann machen die Choreografien und all die gleichen Bewegungen. Es sieht halt auch einfach toll aus.
Was ist das, was super leicht aussieht, aber dann doch super schwer ist?
Also es ist schon schwierig, weil sie müssen ja auch häufig die Luftlänge anhalten, wenn wir halt Sachen machen, bei denen sie mit dem Kopf unter Wasser sein müssen oder mit der Flosse aus dem Wasser. Es erfordert auch viel Körperspannung bei den Elementen, die sie ausführen. Sie machen auch Schrauben und Rollen. Also die brauchen schon Muskelkraft und Körperspannung ist auch wichtig und eben am besten ein langer Atem.
Das glaube ich. Wunderbar. Ey Maja, voll cool, dass du uns das alles erzählen hast können und viel Erfolg weiterhin und viel Spaß vor allen Dingen, darum geht's ja. Und wenn man Bock hat, darf man zu euch dazukommen bei den Aquanauten in Durlach?
Ja, man kann einfach eine Mail schreiben. Wir haben derzeit ein paar Leute auf der Warteliste, aber man kann sich draufsetzen lassen und wir probieren auch immer neue Probetrainings zu machen. Also ja, man kann uns einfach anschreiben.
Tipptopp.
Aber du bist jederzeit willkommen für ein Training.
Okay, ich bringe mich noch schnell in Shape, damit ich in die Flosse passe und dann kann es losgehen.
Wir haben auch XXL-Flossen. Also es gibt
Flossen. Scham. Liebe ich. Sehr gut. Aha. Bis wohin gehen die? Also das ist dehnbar, oder?
Also der Stoff ist sehr dehnbar und im Prinzip sind den Größen keine Grenzen gesetzt. Wir müssen halt gucken, was wir im Lager haben. Aber ich gehe da in eine ganz normale Flosse rein. Also.
Er hat Spaß gemacht, Maja. Liebe Grüße zu dir und bis bald mal. Wir sehen uns im Wasser.
Ja, sehen wir. Okay, vielen Dank.
Perfekt.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss, Maja. Danke. Danke, ciao. Es gibt auch XXL-Flossen. Da bin ich ja beruhigt. Maja the Mermaid. Lieber Jake, also so ganz den Punkt gemacht kriegen wir jetzt nicht, wie sich ein Fisch im Wasser fühlt. Aber wenn man dem näher kommt, wird es eher besser als schlechter. Das haben wir doch rausgefunden, oder? Instagram.com/Konzi-Quent. Habe ich heute eigentlich schon mal erwähnt, wie mein Instagram-Nickname ist? Ich glaube ja wohl nicht. Hier also gerne eure Fragen als Sprachnachricht loswerden. Und die nächste Frage kommt von Anna.
Mal angenommen, wir könnten auf Besen fliegen wie Harry Potter oder Bibi Blocksberg. Wie angenehm wäre das?
Hey, danke Anna. Welch schöne Vorstellung, oder? Einfach mal so mit dem Besen in die Provence abhauen und dann aber über der Schweiz seinen Hintern schon nicht mehr spüren. Das wäre ja toll. Keine Ahnung, wie schnell so ein Besen jetzt fliegen würde und wie lange man deshalb da auch drauf säße. Aber auf so einer Langstrecke, das wären bestimmt ein paar Stunden, oder? Auch geil, oder? Dann hast du den Salat. Bist in der Provence, fliegst möglicherweise mit dem Besen auch noch CO2-neutral und dann kannst du erstmal 3 Tage lang deinen Hintern mit Voltaren eincremen. Das ist auch toll. Ich vermute, so wär's. Also, so ein Besenstiel kann ja quasi nicht bequem sein, da sind wir uns ja wohl einig. Wir fragen jetzt aber trotzdem einfach mal nach, oder? Jörg Hofmann, er ist Sitzentwickler für Fahrzeuge und stellt sich den ganzen Tag über Fragen, wie man noch besser sitzen kann. Also, ich bin mir sicher, er hat gute Gedanken. Seine Nummer stand online und los geht's.
Hofmann?
Hallo Herr Hofmann, mein Name ist Konstantin Zöller und ich habe einen Podcast. Jetzt sind Sie da in was reingeraten. Es ist so, ich habe hier so einen Podcast, in dem ich Fragen beantworte von Leuten, die einfach sich in Gedanken verlieren, zum Beispiel im Regionalexpress und dann eine Frage haben und die wird unter Umständen nie beantwortet. Und jetzt habe ich eine Frage bekommen und da geht es um Sitzkomfort. Und jetzt habe ich wild gegoogelt und dann bin ich bei Ihnen rausgekommen und jetzt sind wir hier.
Was ist denn grundsätzlich das Thema?
Grundsätzlich ist das Thema, angenommen, man könnte auf einem, wie Harry Potter, auf einem Besen fliegen. Wie angenehm wäre das, beziehungsweise wie würde man es dann, Anschlussfrage, bequemer hinkriegen? Und ich habe im Internet gelesen, dass sie sich darauf eben spezialisieren, dass sie eben gucken, wie sitzt man denn möglichst komfortabel? Und sie haben bestimmt schlaue Gedanken dazu, zu diesem Regionalexpress-Einfall.
Ja, also mach mal ganz grundsätzlich. Man kann auf verschiedenen Sachen durchaus längere Zeit sitzen. Man schafft ja auch auf einer Bierbank im Festzelt oder irgendwo, dass man dort... Vielleicht hilft das Bier, aber okay, man hält es da trotzdem eine Zeit lang aus. Der Körper ist schon an gewissen Stellen ist er gewöhnt, dass Drücke und so weiter auftreten. Das Problem ist jetzt nur, dass, wenn ich jetzt ein Besen jetzt wirklich mal als Beispiel nehme, wenn das das halt eine ganz andere Stelle belasten würde, als typischerweise der Mensch das erwartet. Und das wäre dann halt schon extrem unangenehm, das würde man nicht aushalten. Also da müsste man dann wirklich, ja, ein Fahrradsattel, da gibt es ja auch irgendwas Breiteres, was Verbreiterndes haben, damit man auch dort dann vernünftig sitzen kann. Das Wichtige ist, dass die sogenannten Sitzbeinhöcker, das sind die unten die Verlängerung vom Becken nach unten raus, rechts und links, dass die unterstützt werden, weil dort ist typischerweise die Last abgetragen wird. Wenn das sichergestellt ist, dann hält man das schon eine Zeit lang auf.
Aber wir hören raus, dass selbst wenn wir es anders gewohnt wären, also wenn wir immer auf so einer Stange säßen, dann würde es uns auch nichts bringen jetzt an diesem Punkt, weil es sind tatsächlich diese Höcker, die unterstützt werden müssen. Also es ist nicht nur eine Gewohnheitssache.
Das war jetzt nur das Beispiel für was Hartes, genau. Dass man durchaus was Hartes zwar aushält, aber es muss halt an der richtigen Stelle auch sein. Genau.
Herr Hofmann, sehen Sie, ich wusste, dass Sie das beantworten können. Habe ich direkt gesehen, am Foto habe ich das erkannt. Außerdem Würzburger Vorwahl, ich bin Franke, deswegen war es klar, wo ich anrufe. Alles klar. So, jetzt ist die Frage, jetzt mal angenommen, also im Fahrradsattel haben Sie jetzt gesagt, aber so ein Autositz wäre noch besser, oder? Dann würden wir es richtig lange schaffen.
Ja, das ist natürlich klar. Das war jetzt mal so der nächste Schritt Richtung einem, wo man typischerweise sitzt.
Was macht denn einen richtig bequemen Sitz aus? Sie machen das ja beruflich.
Das ist genau ein Thema, das ist für jede Person eigentlich wieder anders.
Ach so.
Es gibt Präferenzen, wo verschiedene Leute wollen so sitzen, andere so. Deshalb hat man ja in einem Autositz so viele Verstellmöglichkeiten, dass nach Möglichkeit doch jeder schafft, bequem zu sitzen, dauerhaft zu sitzen. Und das ist immer, also jeder Sitz ist in irgendeiner Form ein Kompromiss, um möglichst breite Perzentil- oder Probandenspektrum abzudecken oder Personenspektrum in dem Fall ja dann abzudecken.
Letzte Frage, wenn Sie sich einen Sitz aussuchen könnten, den Sie auf den Besen draufklemmen, mit dem Sie dann fliegen, welchen Sitz würden Sie sich aussuchen? Schalensitz, Stadion, Gelsenkirchen.
Ich mag eher schon ein bisschen einen strafferen, nicht einen zu weichen Sitz. Also so kann man es vielleicht sagen. Also den einen Sitz, das gibt es jetzt eigentlich irgendwo nicht. Das hängt wirklich sehr, sehr individuell von dem Sitz. Aber ich mag es nicht, wenn es zu weich ist. Ich mag schon ein bisschen straff. dass man, wie manche schlafen lieber im Bett auf einem weichen oder auf einer harten Matratze. Genauso ist es bei mir. Ich habe lieber einen bisschen härteren Bett.
Herr Hofmann, wir sitzen jetzt viel bewusster nach diesem Gespräch. Ich sage Dankeschön, liebe Grüße nach Würzburg. Herr Hofmann, alles Gute. Dankeschön.
Gut, jo, tschüss.
Tschüss, der Herr Hofmann. Hey, liebe Anna, wir halten fest, der Nimbus 2000, wenn dann also nur mit dem Gelsattel Relax 4000. Da sind wir uns wohl einig. Das war Consi Calling für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast an alle Leute weiterleitet, die einen Besen haben. Und eure Duschgedanken schickt ihr per Sprachnachricht an instagram.com/consi_quent. Ich bin Consi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sage bis nächste Woche.
Consi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch mein Podcast-Tipp.
Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Carpe What, der Sinn-Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist bestimmt auch unser Podcast etwas für euch. Ich bin Laura Cassess, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
Und ich bin Dennis Peterzelka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder Insta-Memes oder so Sachen, die man auf der Clubtoilette findet.
Weisheiten wie »Die Dosis macht das Gift«. Oder die Mutter aller Wandtattoos. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Geben uns diese Sinnsprüche Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre?
In diesem Podcast sprechen wir über Rausch, über Träume, über Toleranz und Wokeness und noch vieles mehr.
Carpe What, der Sinn-Podcast.